ARD Sounds.
David, sag mal, wie oft begegnen dir Mondlandungsverschwörungstheorien im Internet?
Schon viel öfter, als mir lieb ist, auf jeden Fall. Und ja, gerade aus irgendeinem Grund in letzter Zeit wieder mehr.
Ist bei mir ehrlich gesagt auch so. Und ich denke mal, mit Artemis 2 hat das Ganze jetzt echt nochmal angezogen. Aber Raumfahrt ist ja seit jeher ein beliebtes Oberthema, was angebliche Verschwörungen angeht.
Ja, und wir hatten ja schon mal eine Folge zu Mondmissionen, Apollo natürlich. Aber da ging es auch um Artemis. Vor Artemis 2 war das noch. Und für die Folge hat unser Redakteur Philipp mit dem Medienwissenschaftler Sven Kramp gesprochen. Und das hat es dann damals nicht mehr in die Folge geschafft, aber Philipp hat ihn auch gefragt, ob er glaubt, dass es bei den Artemis-Missionen wieder Verschwörungstheorien geben wird, wie schon bei den Apollo-Missionen.
Ja klar, ich freue mich auch schon drauf. Also eine der Verschwörungstheorien, die ja bis heute am mächtigsten ist, ist genau diese Mondlandung, ja, dass sie niemals stattgefunden hat. Ich finde, das hat schon alles was für sich, so auch aus dem populärkulturellen Diskurs heraus.
Deswegen sprechen wir heute über Verschwörungstheorien. Das ist auch ein Hörerwunsch von Kevin gewesen und der wollte vor allem auch gerne wissen, wie man am besten damit umgeht, wenn man mit Menschen redet, die daran glauben. Ich bin Anne-Dorette Ziems.
Und ich bin David Beck.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und David Beck.
Natürlich gibt es jetzt auch bei Artemis 2 wieder Behauptungen, die ganze Mission sei nur Fake. Eine crazy Sache, die ich zum Beispiel gelesen habe, ist, dass die Astronauten kurz vor dem Start aus der Rakete gestiegen sein sollen und über eine Seilbahn an der Startrampe geflohen sein sollen. Wo ich mir gedacht habe, so, warum sollten sie das tun? Beziehungsweise warum sollten sie überhaupt dann erst in die Rakete einsteigen, bevor sie startet? Oder wenn sie das schon machen würden, dann könnten sie auch mit dem Aufzug wieder zurückfahren, also dass sie einsteigen, aussteigen, dann würde man sie nicht an dieser Seilbahn sehen. Diese Seilbahn übrigens, die gibt's wirklich, das ist ein Notrettungssystem, falls die Astronauten oder andere Leute, die da oben arbeiten, sich retten müssen, weil sie irgendwie nicht anders runterkommen. Aber trotzdem ist es einfach völlig bescheuert.
Ich kann mir vorstellen, dass das passiert ist, weil man im NASA-Livestream vom Start ziemlich gut sehen konnte, wie diese Gondeln von der Seilbahn kurz nach dem Start runterkommen.
Ah, ja klar,
ja. Und das ist was immer gemacht wird, also das ist nicht neu bei Artemis 2 oder so, sobald klar ist, dass sie nicht gebraucht werden, nämlich wenn die Rakete gerade am Abheben ist, dann gehen die halt weg von der Rakete, weg von den Abgasen, hoher Temperatur und so weiter. Und mir ist das auch aufgefallen, nämlich im Livestream, ich fand, dass die Sonne wahrscheinlich auch so tief stand und so drauf gestellt, dass es in einem Winkel sogar ein bisschen ausgesehen hat, als würden die brennen. Aber dann gab es natürlich Aufnahmen von der anderen Seite, wo man gesehen hat, dass die ganz normal da runterkommen und nicht brennen.
Ja, eine andere Sache, die rumgegangen ist bei Artemis 2, ist ein Bild, wie die Crew an Seilen hängt vor einem Greenscreen, um zu beweisen, dass das doch alles gefaked sei. Da ist auch ganz viel weird dran. So einmal lässt sich relativ schnell klarstellen, dass das ein KI-generiertes Bild ist. Da ist ein Wasserzeichen der Google-KI drin. Das macht Google da rein, dass man dann nachweisen kann, dass das ein KI-generiertes Bild ist.
Ich finde ehrlich gesagt, das sieht nicht mal aus wie ein gutes KI-Bild.
Ja, schon. Ja. Und es ist auch ganz viel komisch dran. So, warum sollte diese Situation so sein? Warum bauen die nicht das Raumschiff nach und filmen das dann da drin? Weil dann müssen sie ja alles Computer generieren und mit diesem Greenscreen da reinmachen. Und dann müssen die SchauspielerInnen da in Anführungszeichen ja auch immer wissen, wo ist jetzt genau jeder Schalter, obwohl sie ihn gar nicht sehen. Was mich am meisten genervt hat, es sind zwei Kameras auf dem Bild drauf, die diese Leute da filmen. Aber im Livestream, wenn die Interviews im Raumschiff waren, dann hat man immer nur eine Einstellung gehabt. Warum sollte da eine zweite Kamera sein? Ja, sowas nervt mich einfach. Ich glaube aber da bei diesem Bild, dass das einfach jemand aus Spaß gemacht hat, um Verschwörungsleute zu trollen. Und dass dann dieser Person auch egal war, wie scheiße das aussieht.
Wahrscheinlich sogar mit Absicht das extra so scheiße gemacht hat, um zu gucken, ob es trotzdem noch Leute glauben.
Ja, klar. Könnte auch sein, ja.
Also das kann ich mir zumindest auch noch vorstellen. Es gibt ja gerade im Raumfahrt so viele Verschwörungstheorien und auch angebliche Fakes. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass mir noch nichts untergekommen ist, was man nicht erklären kann. Wir gehen nachher auf jeden Fall auch nochmal auf so ein paar einzelne Sachen ein. Aber lasst uns erstmal ganz kurz den Begriff Verschwörungstheorie klären. Denn irgendwie wissen wir alle so ein bisschen, was damit gemeint ist. Aber ich glaube, wir sollten noch einmal ganz kurz klar machen, worüber wir heute genau reden.
Ja, einmal ist der Begriff an sich schon nicht so ganz korrekt, muss man sagen, Verschwörungstheorie. Da gibt's Leute, die dieses Wort gar nicht mehr verwenden wollen, weil eine Theorie im wissenschaftlichen Sinne was anderes ist als das, was wir in der Alltagssprache damit meinen. In der Wissenschaft ist eine Theorie etwas, das Phänomene erklärt. Nicht unbedingt, was sich jemand wild ausgedacht hat, sondern eine Theorie kann auch was wirklich Belegtes sein, wie die Relativitätstheorie zum Beispiel. Das, was wir in der Alltagssprache mit einer Theorie meinen, das ist in der Wissenschaft eine Hypothese. Also ich überlege mir was, so könnte es sein, habe aber keine Ahnung, gar keine Belege dafür, ob das wirklich so stimmt. Dann fange ich an, das zu überprüfen. Und deswegen sagen manche Leute eben nicht mehr Verschwörungstheorie, sondern vielleicht Verschwörungsmythos, Verschwörungslegende oder Verschwörungserzählung ist eigentlich so mein Lieblingswort. Ich sage aber auch viel Verschwörungstheorie noch, einfach weil das Alltagssprache ist.
Dann ist natürlich jetzt die nächste Frage, okay, wir haben die Verschwörungserzählung oder Verschwörungstheorie und was ist eigentlich eine Verschwörung? Und bei einer Verschwörung verabreden sich mehrere Personen im Geheimen, um für ihren eigenen Vorteil gegen andere zu arbeiten oder denen auch zu schaden. Also wenn es nur was Geheimes ist, aber schadet niemandem, dann ist es keine Verschwörung. Das heißt, wenn David und ich jetzt hier so einen Geheimpakt schließen würden, dass wir für immer und ewig diesen Podcast weitermachen, dann ist das keine Verschwörung. Dann
erzähl das doch niemand.
Ist das einfach unser Plan für die Zukunft, ja. Aber wenn wir uns dann zusätzlich noch absprechen würden, dass wir jetzt andere Podcasts sabotieren wollen, um unseren halt eben nach vorne zu bringen und wir der Einzige sind, der übrig bleibt, dann wäre das eine Verschwörung.
Ja, ein krasses Beispiel dafür, das nennt der Physiker und Autor Florian Aigner, der erst kürzlich ein Buch zu Verschwörungstheorien veröffentlicht hat.
Wenn wir zum Beispiel eine Mafiastruktur ansehen, dann haben alle Leute, die Teil dieser Mafia sind, eine große Motivation, nicht gegenüber der Öffentlichkeit oder der Polizei darüber zu reden, denn sie sind ja da alle irgendwie mit drin. Bei wissenschaftlichen Fragen ist das vollkommen anders. Da hätten nämlich alle eine riesengroße Motivation, sehr wohl darüber zu reden. Also Wissenschaft ist ein bisschen das Gegenteil von einer Mafia, könnte man sagen. In der Wissenschaft wird man eben nicht dafür belohnt, dass man brav den Mund hält und das sagt, was der Oberboss sagt, sondern wenn man einen Nobelpreis haben will, wenn man ein Star sein möchte in der Wissenschaft, dann gilt das Gegenteil, dann muss man widerlegen, was andere sagen.
Ich glaube manchmal, dass vielen auch gar nicht klar ist, wie ungeheim Wissenschaft ist. Und auch WissenschaftlerInnen selbst. Also die meisten lieben es auf jeden Fall, über ihre Forschung zu sprechen und die Ergebnisse mit anderen zu teilen. Und das ist ja so ein bisschen das, was Wissenschaft irgendwie auch ausmacht. Ich hatte zum Beispiel neulich erst ein Gespräch mit einem Forscher vom DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und wir haben da über die Strahlenbelastung während Artemis 1 gesprochen. Da hatte das DLR nämlich Messgeräte an Bord. Und es war tatsächlich so, dass als wir gesprochen hatten, das wissenschaftliche Paper dazu noch nicht veröffentlicht war. Und man hat richtig gemerkt, dass er es auch super schade fand, dass er mir und auch allen anderen jetzt gerade nicht noch mehr dazu sagen konnte, weil die warten mussten, bis dieses Paper veröffentlicht ist, bevor man dann an die Öffentlichkeit damit geht. Also es ist eigentlich immer alles öffentlich.
Ja, und das ist auf jeden Fall auch für die Wissenschaft an sich eine gute Sache, dieser Veröffentlichungsprozess, denn bevor was veröffentlicht wird in dem Paper, da durchlaufen die Forschungsergebnisse dann noch eine Reihe von Qualitätskontrollen und werden dann an die Öffentlichkeit gegeben, auch mit dem Hintergedanken, dass andere Forschende das dann nachmachen können, um das dann auch nochmal zu prüfen. Das passiert zwar eigentlich so gut wie nie, aber trotzdem, das ist so die Idee dahinter. Das dauert aber einerseits eben sehr lange, aber es bewahrt uns eben auch davor, unstimmige Ergebnisse zu veröffentlichen.
So, jetzt zurück zu den Verschwörungen, denn wie gesagt, die sind geheim und das heißt, erstmal weiß niemand außer der Gruppe, die sich verschworen hat, davon. Und deswegen entstehen dann nämlich auch Verschwörungstheorien. Das passiert dann nämlich, wenn andere Menschen meinen, dass sie eine Verschwörung aufgedeckt haben.
In seinem Podcast 1000 Antworten hat unser Redaktionsleiter Gabor Pahl letztens erst was dazu gemacht, wie man richtige Verschwörungen eigentlich erkennt.
1000 Antworten.
Echte Verschwörungen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie meist zwei Dimensionen kleiner sind, als man sich Verschwörungen so vorstellt. Man könnte sie dann auch einfach als Bündnis, Seilschaft oder als Komplott bezeichnen. So etwas gibt es schon mal. Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist der berühmte Andenpakt. Ein Bündnis einiger damals aufstrebender CDU-Politiker, es waren ausschließlich Männer, die sich mal bei einer Flasche Whisky im Flugzeug das Versprechen gegeben haben sollen, niemals gegeneinander anzutreten oder den anderen zum Rücktritt aufzufordern. Ihr Ziel, dass einer von ihnen mal Kanzler wird, haben sie dann aber nicht erreicht. Sie konnten Merkel nicht verhindern und irgendwann ist dieser Pakt dann auch in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Solche Bündnisse auf Zeit mit konkreten Zielen und einer überschaubaren Zahl von Akteuren, das kommt schon mal vor. Der Andenpakt musste auch nicht viel vertuschen, niemand musste gekauft oder bestochen werden. Es gibt keinen großen Superschurken, der alle unter Kontrolle hat. Ganz im Gegensatz dazu stehen all die großen Gerüchte und Verschwörungsmythen, die höchstwahrscheinlich auf nichts anderem beruhen als auf Fantasie. Die erkennt man daran, dass, wenn sie wirklich wahr wären, Hunderte, Jahrtausende von Menschen mit drinstecken würden, weil sie von einem Superbösewicht gekauft und bestochen sein müssten. Alles willige Marionetten, von denen niemand eigene Interessen verfolgt oder gar ein eigenes Gewissen hat. Überlegen Sie mal, wie viele Menschen bei der NASA hätten mitspielen müssen, um eine fiktive Mondlandung zu inszenieren. Wie viele skrupellose Menschen sich hätten absprechen müssen, um im Auftrag der CIA die Türme des World Trade Centers zum Einsturz zu bringen. Alle halten dicht, niemand, der Nein sagt, alles ist perfekt organisiert und streng geheim, aber dann doch nicht perfekt und geheim genug, ist, dass ein paar YouTuber der Sache auf die Schliche kommen. In Verschwörungslegenden sind alle miteinander verstrickt und verfolgen so diffuse Ziele wie Weltherrschaft und Bevölkerungsdezimierung. Und diese Verschwörungsgruppen sind einerseits wahnsinnig gerissen und gleichzeitig so blöd, um nicht zu merken, dass das mit der Weltherrschaft bisher nicht geklappt hat und dass sie sich etwas anderes überlegen müssen.
Ja, und ihr könnt gerne auch mal reinhören bei 1000 Antworten. Jede Folge ist, wie das, was ihr gerade gehört habt, eine kurze, knackige Antwort auf eine Sache, die man sich vielleicht immer schon gefragt hat, aber irgendwie nie dazu gekommen ist, das mal nachzuschauen. Gibt's in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir verlinken es euch natürlich in den Shownotes.
Gabor hat jetzt gerade auch schon die wahrscheinlich bekannteste Verschwörungstheorie aus der Raumfahrt und einer der bekanntesten Verschwörungstheorien überhaupt angesprochen. Und zwar, die Apollo-Mondlandungen waren fake. So, jetzt zählen wir mal so ein bisschen die Argumente und Gegenargumente dafür auf. Wir haben da auch jeweils so unsere Lieblings- bzw. Hassargumente, die wir immer wieder zu hören bekommen und manchmal widerlegen oder halt auch nicht. Wir können jetzt hier nicht alle besprechen, das würde zu lange dauern. Es gibt nämlich super viele Pseudo-Argumente dafür, dass das alles fake war. In der Regel würde ich jetzt auch sagen, es lohnt sich nicht unbedingt, mit Menschen, die an sowas glauben, zu diskutieren und jedes Mal wieder zu versuchen, diese Argumente zu entkräften, denn es wird immer weitergehen mit einem, aber was ist denn damit und was ist denn damit? Das Gute an solchen ausgedachten Argumenten ist nämlich, man kann sich halt wieder was Neues ausdenken und am Ende kommt dann meistens das Totschlagargument, nee, glaube ich jetzt trotzdem nicht. Dazu sprechen wir auf jeden Fall auch später nochmal mehr, aber jetzt erstmal, David, was ist dein Lieblingsargument?
Ja, da haben wir was Lustiges bei Reddit gefunden. Da hat eine Person geschrieben, sehr verzweifelt, die Familie glaubt nicht, dass der Mond existiert und dann eben auch diesen Satz rausgehauen, du warst so selber noch nie da, wie kannst du wissen, dass er existiert? Und da war dann eine Antwort drauf, ja, vermutlich war deine Familie auch noch nie in Dänemark. Glauben Sie denn an Kopenhagen?
Aber das passiert oft, oder? So, hey, du warst doch nicht da oder du warst doch nicht dabei. Wie kannst du das glauben? Und das passiert aber immer nur bei ausgewählten Sachen. Also wie halt eben bei der Mondlandung. Jetzt nicht bei allem Möglichen. Ja, genau, in Kopenhagen nicht.
Bei Bielefeld passiert es auch, aber das ist, falls ihr das kennt, die Bielefeld gibt es nicht, Verschwörungstheorie. Das ist aber eine Spaß-Verschwörungstheorie. Ja, bei Apollo gibt es dann ganz viele Sachen, die die Fotos betreffen, ganz viele Argumente, dass da irgendwas angezweifelt wird. Was ich da super lustig finde, ist, dass die Fadenkreuze, die auf den Fotos sind, die wurden da halt eingebrannt, einfach, dass man einen Anhaltspunkt auf den Fotos hat, dass diese Fadenkreuze manchmal hinter Objekten verschwinden oder in manchen Fotos an der falschen Stelle sind, also eigentlich nicht da, wo sie eingebrannt sein sollten. Das Letztere, das passiert, weil die Bilder halt zugeschnitten werden. Also dann sind die woanders, damit dann der schöne Bildausschnitt zentraler ist oder sowas. Das macht man ganz oft in der Fotografie natürlich.
Ja, das mache sogar ich ganz oft auf meinem Telefon, wenn ich sowas gemacht habe. Ja, ja.
Genau, da gibt es ja auf jedem Handy mittlerweile die Funktion, dass man das super einfach machen kann, dass man halt das sieht, was gut ist, weil man halt den Bildausschnitt falsch gewählt hat beim Fotografieren. Und das andere, dass diese Fadenkreuze manchmal hinter Objekten verschwinden, in Anführungszeichen, das ist ein Artefakt. Das kommt daher, wenn das analoge Foto, also die wurden ja auf Film gemacht, wenn das dann gescannt wird und zu einem digitalen Foto gemacht wird. Da ist einfach die Qualität der Scanner, vor allem früher war die nicht so gut. Und dann kann das passieren, dass wegen den Farben, wie auch immer, sieht das dann so aus, als würde das Fadenkreuz irgendwie hinter etwas stehen und hinter einem Objekt verschwinden. Man sieht tatsächlich auf neueren Scans in besserer Qualität, dass das nicht mehr oder zumindest weniger passiert. Und ja, also das Lustige an diesem Argument finde ich eigentlich auch, das würde ja bedeuten, dass diese Fadenkreuze auf dem Set aufgestellt werden müssten.
Ja, stimmt.
Das heißt, anstatt das einfach auf dem Foto trotzdem einzubrennen, auch wenn man es auf einem Set macht, stellt man diese Fadenkreuze auf Set aus irgendeinem dummen Grund und muss sich dann jedes Mal den Stress machen, dass es halt nicht hinter was verschwindet und manchmal vergisst man und veröffentlicht das Foto dann trotzdem.
Das denke ich aber bei so ganz vielen Sachen, die die Fotos angeht, für wie dumm die NASA gehalten wird. Also es klingt immer so bescheuert, ne? Aber als ob die sich so eine Mühe machen, dann würden die ja wahrscheinlich eher gar keine Fadenkreuze auf dem Bild haben. Ich glaube nicht, dass Leuten das irgendwie aufgefallen wäre, wenn das Foto keine Fadenkreuze hätte.
Ja, ich finde tatsächlich, das ist auch was, was auf diesen Fotos immer ein bisschen auffällt, dass da diese Fadenkreuze drauf sind. Das hat man ja sonst nicht bei Fotos. Nee. Das haben die ja mit Absicht gemacht und hätten es gar nicht machen müssen. Ja, auch in die Kategorie, ist die NASA wirklich so dumm, gehört das Argument, dass die Mondlandung ja fake gewesen sein soll, was die Fotos angeht, dass die Bilder, die da gemacht wurden, viel zu schön sind, viel zu gut sind. Die Bilder, die ihr sicher alle kennt, wir verlinken euch da auch welche, die gehören auf jeden Fall zu den bekanntesten des 20. Jahrhunderts und viele davon sind wirklich auch wahnsinnig schön. Ich würde sagen, auf jeden Fall auch schon künstlerisch. Und das Argument ist eben, die wurden von Astronauten gemacht und nicht von professionellen Fotografen. Wie können diese Bilder so gut sein? Das ist auch relativ schnell entkräftet. Erstens ist das ja eine Auswahl. Die ganzen Kackbilder, die verschwommen sind oder irgendwie ein Daumen vor der Linse war, die macht man natürlich nicht auf die Titelseiten von irgendwelchen Magazinen oder so. Beziehungsweise die gibt die NASA auch gar nicht erst so groß an die Öffentlichkeit. Sie müssen alles veröffentlichen und diese Fotos, die Kackfotos, die sind wirklich auch alle veröffentlicht und öffentlich zugänglich. Wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Aber so richtig rausgehen natürlich nur die Besten.
Klickt wirklich mal auf diese Seite, die wir euch in den Shownotes verlinken. Das ist nämlich echt interessant zu sehen. Also da sieht man wirklich alle Bilder von Apollo und auch von vorherigen Missionen. Und da steht dann auch immer dabei, mit welcher Kamera, mit welchen Einstellungen das aufgenommen ist. Das ist echt, also ich persönlich finde es super interessant. Und man sieht eigentlich auch schon fast auf den ersten Blick, es gibt super viele Bilder, die sind einfach schwarz. Also einfach unterbelichtet zum Beispiel oder verschwommen.
Es sieht aus wie so eine Galerie den Handyfotos, wo man dann halt irgendwie aus Versehen jetzt hier noch gerade ein Foto gemacht hat oder das erste Familienfoto. Von der Feier ist halt verschwommen.
Die konnten ja auch nichts löschen. Die haben auch super viele Fotos, gibt es auch dann gefühlt 5-mal, weil die konnten ja hinterher nicht gucken. Oh, ist das gut geworden? Nee, mach mal lieber nochmal.
Die 5, die man kennt, das sind halt 5 von Tausenden, wirklich. Es sind sehr, sehr viele Fotos gemacht worden bei diesen Missionen.
Was ja auch manchmal angezweifelt wird, ist nicht, dass das Foto irgendwie real ist, sondern dass es bestimmte Aufnahmen auch überhaupt gar nicht geben könnte. Also ich lese zum Beispiel immer sowas wie, haha, und der Kameramann war wohl schon da. Weißt du, bei dieser Aufnahme, wo ja Neil Armstrong die ersten Schritte auf dem Mond macht, die Leiter so runterkommt. Das war ja damals sogar live im Fernsehen, das wurde live übertragen. Und naja, ich weiß nicht, wissen diese Leute nicht oder haben die keine Lust zu googeln, dass diese Kamera natürlich nicht auf dem Mond stand und schon jemand mal vorgeschickt wurde, sondern die war halt einfach an der Mondlandefähre befestigt.
Ich finde, das sieht man ja auch total gut, so von der Einstellung, dass halt das Ding noch so halb im Vordergrund ist und man sieht ihn dann durch die Leiter runterkommen.
Ja, und das ist für mich ehrlich gesagt immer so ein Moment, wo ich so denke, also ist das jetzt ein wirkliches Argument? Also glauben die das wirklich, die das schreiben, oder trollen die nur? Also es ist ja kein Problem eigentlich, man kann sich ja auch Fragen stellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so denke, komisch, wie haben die das wohl gefilmt? Das ist eine legitime Frage, die man haben kann. Ne? Ich meine, das sind alles legitime Fragen. Wir wollen jetzt gar nicht sagen, alle Leute sind blöd, die sich irgendwie fragen, was ist mit den Fadenkreuzen oder so. Das auf gar keinen Fall. Aber wenn ich mich das jetzt frage, dann ist doch eigentlich mein nächster Schritt, ich mache mal Google auf und lese nach, wie war das denn mit der Kamera, wo war die befestigt oder wie ist das mit den Fadenkreuzen? Und ich habe das Gefühl, diesen Schritt, den machen viele Leute nicht. Und dann fängt das für mich, also eigentliche Verschwörungstheoretische, so ein bisschen an.
Ja, es ist ja genau das Gleiche bei dieser berühmten Aufnahme von Apollo 17, wie die da von der Mondoberfläche starten, wieder zurückfliegen. Da wird auch oft gefragt, wer hat das denn gefilmt, weil die Kamera da ja auch so mitschwenkt nach oben. Aber man sieht sofort, also das hat kein Mensch gemacht, das hat keine Kameraperson gemacht. Da würden sich Kameraleute in Grund und Boden schämen dafür, wie schlecht dieser Schwenk ist. Der ist natürlich automatisch gemacht. Das konnte man auch schon in den 60ern. Wenn man zum Mond fliegen kann, dann kriegt man das auch hin, dass so eine Kamera da ein bisschen mitschwenkt.
Die war in diesem Mondauto befestigt. Das finde ich ganz cool, dass sie überhaupt so diese Idee hatten, lass mal diese Aufnahme machen, wenn wir da wegfliegen. Und was noch dazu kommt, das war ja bei Apollo 17 und ich finde, da sieht man halt auch nochmal ganz gut, dass halt eben nicht alles so easy peasy ist, was so diese Aufnahmen und so bei Apollo angeht. Denn das mit dem Mondauto, das wollte man schon viel früher machen, nämlich bei Apollo 15, als das erste Mal das Mondauto überhaupt dabei war. Da hat es aber nicht geklappt, also das mit dem Schwenk, das ist keine gute Aufnahme geworden, bei Apollo 16 auch nicht und erst bei Apollo 17, quasi letzte Runde, da gab es dann diese brauchbare Aufnahme.
Und warum hat es nicht dann direkt schon bei 15 geklappt, wenn sie es eh faken? Oder dann bei 16 Voll. Von mir aus.
Mein allerliebstes, beziehungsweise aller Hassargument.
Ja, man weiß nicht so richtig, wie man sagen soll, oder?
Ja, ich weiß auch nicht genau. Ist gar nichts von diesen super spezifischen Sachen, die oft angemerkt werden, sondern ist so dieses, oh, als ob die technisch damals so weit waren, das wäre doch gar nicht möglich gewesen in den 60ern. Und das finde ich, oh, das finde ich so blöd. Ich finde es nämlich so furchtbar arrogant und fast schon respektlos der Vergangenheit gegenüber. Und frage mich dann auch wirklich, warum trauen wir der Vergangenheit technisch so wenig zu? Ich habe darauf keine gute Antwort, aber ich frage mich, ob das daran liegt, dass vielleicht die Schere zwischen der Technik, die damals theoretisch verfügbar war, und dem Zeug, was man zu Hause stehen hatte, viel größer war als heute. Also ja, es gab halt Leute auf dem Mond, aber es hatten auch nicht mal alle einen Fernseher zu Hause. Also dass man vielleicht sich denn nicht so vorstellen konnte, was es aber noch alles gab. Und dann finde ich immer noch ganz interessant zu erwähnen, dass für Apollo auch extra richtig viel entwickelt wurde. Zum Beispiel wurden die Mikrochips erfunden, die heute ja nicht mehr wegzudenken sind aus unserem Alltag ja sogar. Damals waren Computer nämlich ganze Räume groß und die NASA brauchte halt eben was Kompakteres, den Apollo Guidance Computer, den sie dann halt eben auch mitnehmen konnten auf die Mission. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es damals möglich war, zum Mond zu fliegen, sondern eigentlich verdanken wir dem Apollo-Programm sogar unsere heutige Computertechnik.
Ja, und wer hat nicht gerne einen Mikrochip in seiner Hosentasche, um schlechte Fotos zu machen? Ja, im Internet, da findet ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr von diesen Argumenten und Gegenargumenten, zum Beispiel in der Wikipedia. Falls ihr da schauen wollt, würde ich empfehlen, dass ihr den englischen Wikipedia-Artikel lest. Der ist, finde ich, besser als der deutsche.
Auf jeden Fall ist der ausführlicher.
Jetzt wollen wir noch mal über ein paar ganz allgemeine Argumente sprechen, warum das Apollo-Programm keine Verschwörung war, beziehungsweise auch ganz allgemeine Argumente, die man immer bei Verschwörungstheorien in der Diskussion vielleicht anbringen könnte.
Mit das beste Argument ist auf jeden Fall, dass die Sowjetunion nichts gesagt hat. Die haben nie behauptet, dass es gefaked war und wäre es gefaked gewesen, hätten die das gemerkt. Also hätte es glaubhafte Beweise gegeben, hätten sie sich darauf gestürzt. Ich meine, das war Kalter Krieg, das wäre ein gefundenes Fressen für die gewesen. Und dass sie das nicht taten, das ist eigentlich der beste Beleg dafür, dass sie wussten, dass es echt war.
Ich könnte mir vorstellen, dass es heute ein bisschen anders wäre, also dass es da schon auch dann von oberster Stelle bei manchen Staaten halt das kommen würde, das ist doch alles fake.
Du meinst, dass man heute, dass heute vielleicht manche, sie wissen, dass es nicht fake, aber behaupten, dass es fake? So meintest du das, ne?
Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Trump auf jeden Fall...
Ja, ich habe auch gerade an Trump gedacht.
Ja. Ja, also Russland könnte auch gut sein, aber da wäre es wahrscheinlich eher so durch Trollfabriken und so, dass sowas verbreitet wird oder werden würde. Ja, ein anderes gutes Argument, das auf jeden Fall bei der Apollo-Verschwörungstheorie funktioniert und auch bei anderen großen Verschwörungstheorien, das hat Gabor in den 1000 Antworten vorhin schon kurz genannt, so viele Leute miteinander zu verschwören, bei Apollo haben 400.000 Menschen mitgemacht, das funktioniert einfach nicht. Der Physiker David Grimes schätzt, dass ein Mondfake innerhalb von so 3,5 bis 4 Jahren rausgekommen wäre, also schon in den frühen 70ern, einfach weil die Leute, die da mitgearbeitet haben, die das gewusst hätten, da die Klappe nicht hätten halten können. Das glaubt auch der Verschwörungsexperte Florian Aigner.
Ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, eine Geburtstagsüberraschungsparty zu organisieren, weiß, es ist verdammt schwer, wenn man etwas plant, was eine bestimmte Anzahl von Menschen weiß, aber doch in diesem Rahmen geheim gehalten werden muss. Ja, irgendwie passiert es dann doch immer wieder, dass das Geburtstagskind das mitbekommt und es dann am Ende keine Überraschung mehr ist. Und wenn das jetzt schon der Fall ist, wenn ich 20 Leute dazu bringen möchte, gleichzeitig zur Geburtstagsfeier zu kommen, kann man sich vorstellen, wie hochkomplex diese Aufgabe erst sein müsste, wenn man Tausende oder Zehntausende Menschen irgendwie in eine Verschwörung einbinden möchte. Und das ist ein ziemlich gutes Argument, wenn es um solche Dinge geht, wie die NASA versucht zu verschleiern, dass die Apollo-Missionen niemals stattgefunden haben.
Da kommt dann ja auch noch hinzu, dass diese 400.000 Leute ja nicht unbedingt was davon haben, zu schweigen. das macht es ja dann umso schwieriger, quasi das für sich zu behalten, weil die ja keinen konkreten persönlichen Vorteil eigentlich gehabt haben, wenn sie das Geheimnis für sich behalten. Es gibt noch ein paar gute allgemeine Gegenargumente, mit denen man viele Verschwörungstheorien eigentlich entkräften kann. Zum Beispiel ist nicht jede Ungereimtheit gleich ein Beweis dafür, dass alles doch komplett anders sein muss. So ein Projekt wie die Apollo-Mission zum Beispiel, das ist groß und so komplex, dass es eigentlich niemand in seiner Gesamtheit überblickt. Deswegen ist natürlich jede Nacherzählung, jede Doku immer so ein Mischmasch aus verschiedenen Quellen, Archivmaterial, Erinnerungen von verschiedenen Menschen und so weiter. Außerdem ist auch jede Zusammenfassung immer eine Vereinfachung. Und da passiert es immer, dass es so scheinbare Widersprüche oder kleine Gegensätze oder so gibt. Das ist ganz normal, weil im Archiv ein Fehler gemacht wurde oder weil sich Menschen falsch erinnern. Das passiert öfter, als man denkt. Und Florian Aigner sagt auch, dass es noch kein Beweis dafür ist, dass alles gefaked ist.
Das ist noch kein positiver Beweis für eine Gegentheorie. Wenn man irgendwo feststellt, hier gibt es eine Ungereimtheit, hat man damit noch nichts belegt, denn Ungereimtheiten gibt's immer. Das kann man ganz einfach selber ausprobieren. Ja, also wenn ich jetzt versuche zu rekonstruieren, wie das Familienweihnachtsfest in meiner Familie vor 5 Jahren war, dann komme ich garantiert an Dinge, die merkwürdig sind. Und ich komme garantiert zu Aussagen, die einander widersprechen. Und vielleicht finde ich dann irgendwo in einer alten Tasche noch eine Rechnung vom Restaurant. Und das passt auch nicht so ganz zu dem, wie ich es mir erinnere. Und damit wird bei Verschwörungstheorien halt ganz oft gearbeitet, dass man dann bei der Mondlandung oder bei was auch immer so lange nach Dingen sucht, bis man irgendetwas findet, was seltsam ist. Man findet immer etwas, was seltsam ist.
Ja, und auch, dass sollte so eine Unstimmigkeit mal auftreten, dass das dann gleich beweist, dass ja alles nicht stimmen kann, die ganze Mission, die ganzen Apollo-Missionen. Das ist auch nicht so, sagt Florian Aigner.
Ich denke, der entscheidende Punkt ist hier, das beruht auf einem falschen Verständnis dessen, was Wissenschaft ist. Viele Leute stellen sich Wissenschaft so als Beweiskette vor. Ja, also ich habe Fakten A und B und daraus folgt Aussage C und daraus folgt Aussage D und so weiter. Und wenn ich irgendwo, glauben viele Leute, eine dieser Aussagen zerschießen kann, wenn ich irgendwo eine dieser Behauptungen als unwahr entlarven kann, dann reißt diese Kette, dann bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Und so funktioniert Wissenschaft nicht. Das ist ganz entscheidend. Wissenschaft ist keine Kette, die reißt, wenn ich irgendwo einen Fehler finde, sondern wenn wir sagen, etwas ist wissenschaftlich belegt, dann haben wir ein ganzes Netz von Belegen, direkte Belege, indirekte Belege. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Denn wenn ich so ein Netz habe, dann kann auch mal irgendein Faden in diesem Netz reißen, aber das Netz insgesamt hält trotzdem noch. Und wenn jetzt jemand sagt, den Mond gibt es gar nicht, sondern das ist nur eine Überwachungsraumstation, mit der uns die Regierung ausspionieren möchte, dann kann ich sagen, okay, es gibt da auch diese Reflektoren, die man mit Laser anleuchten kann. Und es gibt hier die Orbitalberechnungen. Und wenn ich Satelliten um die Erde kreisen lasse, dann muss ich sogar die gravitativen Modifikationen durch den Mond mitnehmen. Also ich habe eine unglaubliche Vielzahl von Belegen, die alle netzartig ineinandergreifen, um etwas wissenschaftlich zu belegen.
Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen bei Verschwörungstheorien, da sucht man ja aktiv nach diesen Ungereimtheiten und freut sich so, wenn man eine vermeintliche findet und gönnt quasi keinen Fehler, ne? Also so wie Florian Aigner gerade auch gesagt hat, dass Menschen sich vielleicht falsch erinnern und es dann vielleicht doch mal ein Interview von jemandem gibt, der was anderes sagt als wer anders oder so. Das ja nimmt man im normalen Leben in Anführungszeichen vielleicht hin, aber nicht, wenn man aktiv auf der Suche nach einer Verschwörung ist.
Ja, und wenn man aktiv auf der Suche ist, dann stellt man das auch gar nicht in Frage. Also das ist ja eigentlich auch ein Riesending von Wissenschaft. So, okay, ich habe hier jetzt was rausgefunden, das muss ich erstmal in Frage stellen. Stimmt das überhaupt?
Vielleicht betonen wir das nochmal, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, dass ich sehr emotional werden kann, wenn ich über diese Verschwörungstheorien spreche. So, niemand ist dumm, wenn man das schon mal geglaubt hat oder wenn man schon mal gedacht hat, ah ja, stimmt, was machen die Fadenkreuze oder so, ne? Der dumme Schritt in Anführungszeichen kommt ja dann danach, wenn man das einfach so als Gesetz hinnimmt und sich nicht weiter informiert. Also das, glaube ich, möchte ich jetzt gerne nochmal sagen, damit es nicht so aggressiv rüberkommt, wenn ich hier die ganze Zeit so ein bisschen läster über halt Leute, die an Verschwörungstheorien glauben. Weil es ist ja ganz natürlich, dass einem solche Sachen auffallen und dass man sich dann Fragen stellt. Und das ist ja auch super.
Ja, also als Teenie habe ich schon auch so an die ein oder andere Verschwörungstheorie ein bisschen geglaubt.
Die Frage kommt gleich noch an dich, David.
Ja.
alles rund um die Mondlandung ist natürlich der Klassiker. Es gibt aber auch noch einige andere Raumfahrtverschwörungstheorien, die vielleicht nicht so bekannt sind und von denen wir euch unsere beiden Favoriten jetzt nicht vorenthalten wollen.
Da gibt es einmal das Marsgesicht. Es gibt ja das Mondgesicht, aber es gibt auch ein Marsgesicht. 1976 gab es mit Viking 1 die erste erfolgreiche Landung auf dem Mars.
Das wird immer so ein bisschen kryptisch gesagt, weil die Sowjetunion 1971 auch schon eine Sonde auf dem Mars gelandet hat, nämlich Mars 3. Aber mit dem gab es schon nach wenigen Sekunden keine Kommunikation mehr und deswegen zählt das nicht so richtig.
Ja, und Viking 3 hat ein Bild vom Mars zur Erde geschickt, auf dem es so aussieht, als wäre auf einem der Marssteine ein Gesicht zu sehen. Wir verlinken euch das entsprechende Bild auf jeden Fall in den Shownotes. Da gab es dann auch direkt Reaktionen so in die Richtung, oh, Aliens auf dem Mars, was verschweigt uns die NASA? Später gab es dann aber nochmal besser aufgelöste Bilder der gleichen Region und auch des gleichen Steins, oder?
Ja.
Das hat die Marssonde Mars Global Surveyor gemacht, wie bei den Apollo-Sachen, einfach bessere Qualität und dann sieht die Sache gleich schon ganz anders aus. Kann sein, dass es so irgendwie auch an irgendwelchen Licht- oder Schattenverhältnissen lag. Ja, auf jeden Fall gibt es dieses Gesicht auf dem Mars so nicht.
Und Menschen neigen dazu, Gesichter zu sehen in Sachen. Ja. Das ist, glaube ich, so eine ganz menschliche Eigenschaft.
Auch so diese Jesus-auf-dem-Toast-Geschichte oder so.
Ja, stimmt. Ja. Und sobald etwas so ein bisschen Punkt-Punkt-Komma-Strich-mäßig ist, denkt man sofort, oh, funny, ein Gesicht. In dem Link in den Shownotes haben wir euch direkt so ein Bild gepackt, wo die im Vergleich sind. Dann gibt es natürlich noch einige Verschwörungstheorien rund um Aliens. Das ist ja, ich würde sagen, der zweite Klassiker neben der Mondlandung, was jetzt so Raumfahrt-Weltallgeschichten angeht. Und zwar ganz konkret gibt es die sogenannte Black Knight-Theorie. Und Black Knight ist angeblich ein Alien-Satellit im polaren Erdorbit, also der uns hier umkreist und mit dem Aliens uns quasi beobachten, ausspionieren, wie man will. Und das Ganze passiert angeblich seit 13.000 Jahren. Finde ich eine sehr spezifische Angabe. Also das hat jetzt keine Primärquelle oder so. Ich lese das immer wieder in so Artikeln zum Black Knight-Satellit. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat mit den 13.000 Jahren oder wo das ursprünglich mal herkam. Aber da sagen Leute, okay, wir haben zwei Beweise. Und der erste kommt sogar schon von 1899. Da hat nämlich Nikola Tesla Signale von angeblich diesen Black Knight-Satelliten empfangen. Er hat wirklich Signale empfangen, aber wahrscheinlich waren das Radiosignale von einem Pulsar. Also das sind Himmelsobjekte, die damals noch niemand kannte eben. Und der zweite Beweis ist eigentlich noch ein bisschen cooler und auch so ein bisschen aktueller, von 1998 tatsächlich. Da gibt es ein Foto, was von dem Space Shuttle Endeavour aus aufgenommen wurde, von einem Weltraumschrottteil. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Da wurde dann auch gesagt, boah, das ist ein Foto, das muss der Black Knight-Satellit sein. Und ich finde, hier ist die Erklärung so, war ein bisschen so, dass man jetzt sagen könnte, oh, come on, NASA, das ist jetzt wirklich eine bisschen peinliche Erklärung. Aber es gab eine EVA, also einen Außenbordeinsatz während der Shuttle-Mission. Und da haben die eine Rettungsdecke verloren, also was wir auch hier so aus dem Erste-Hilfe-Kasten kennen. Bei der NASA sind die tatsächlich schwarz, nicht so gold-silber, wie wir diese Rettungsdecken hier haben. Den haben die verloren, das auch gemeldet. Und dann gab es halt eben dieses Foto. Und das muss diese Rettungsdecke gewesen sein. Kleine Anmerkung dazu noch, Shuttle-Missionen sind auch nie in einem polaren Orbit geflogen, wo eigentlich dieser Satellit vermutet wird.
Ich frage mich ganz oft auch, wer denkt sich sowas eigentlich aus? Da sagt Florian Aigner das hier dazu.
Ich glaube, es ist ein Spektrum. Wenn Leute jetzt gefakte Bilder posten von der Artemis-Crew, die da angeblich vorm Greenscreen auf der Erde herumschwebt, auf irgendwelchen Kabeln. Ich glaube, das ist meistens einfach ein Gag. Trotzdem sage ich jetzt nicht, dass es harmlos ist, weil es natürlich Leute mit einem gewissen Verschwörungstheorie-Mindset triggert. Die werden dann vielleicht noch stärker in dieses Gefühl hineingetrieben und das kann schon echten Schaden verursachen.
Und Verschwörungstheorien, die entstehen oft auch, weil Menschen, was wirklich ganz natürlich ist, versuchen, unsere sehr, sehr komplexe Welt zu vereinfachen. Also das ist ein Mechanismus in unserem Kopf, dass wir das versuchen, dass wir schnell verstehen und schnell Situationen einordnen können. Deswegen macht das jeder. Und so können dann eben Verschwörungstheorien entstehen, weil die ganz oft ja alles in Gut und Böse einordnen. Da gibt es nie irgendwelche Zwischenformen, die dann eben alles wieder kompliziert machen würde.
In unserer Vorbereitung zu dieser Folge haben wir überlegt, ob wir darüber sprechen wollen, ob wir schon mal an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Und ich bin jetzt super duper gespannt, denn David hat nur den mystischen Kommentar "Ich schon" ins Skript geschrieben. Also los, David, bei welcher Verschwörungstheorie warst du dabei?
Also ich habe immer geglaubt, dass die Mondlandung wirklich stattgefunden hat. Ein ganz großes Ding bei mir war Kurt Cobain, dass der sich nicht wirklich umgebracht hat, der Frontsänger von Nirvana. Ich war großer Nirvana-Fan damals, sondern dass er umgebracht wurde. Das ist eine ganz bekannte. Und dann, da kann man mein Alter, glaube ich, ganz gut einordnen. Nach dem 11. September kamen ja dann die 11. September Verschwörungstheorien, die es auch heute noch gibt. Und die fand ich auch super spannend, dass man so an den einstürzenden Türmen sehen soll, wie da Sprengsätze explodieren und sowas. Ja, es war halt auch so die frühe Zeit des Internets oder dass das Internet so richtig nutzbar ist. Da hat sie sowas sehr schnell verbreitet. Aber ich bin da rausgewachsen.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Sache jetzt mit Kurt Cobain, die du gerade meinst, das ist so ein bisschen anderen Ursprung, oder? Also da ist das eher so, man wünscht sich, es wäre so gewesen. Und deswegen glaubt man das vielleicht.
Das kann sein, ja.
Also ja, genauso wie ich persönlich mir natürlich auch wünsche, es gibt Aliens und wir finden endlich mal Beweise dafür. Aber naja, ist halt leider nicht so.
Hattest du auch so eine Phase?
Tatsächlich nicht. Langweilige Antwort von mir jetzt. Ich habe natürlich auch schon im Vorfeld, ich habe überlegt, aber nee, eigentlich nicht.
Immer ganz die Physikerin gewesen.
Vielleicht schon. Ich habe meine Berufung gefunden.
Ja, das Thema war, wie gesagt, auch ein Hörerwunsch von Kevin, der sich dann eben auch gefragt hat, wie gehen wir damit um, wenn wir mit Menschen sprechen, die an sowas glauben. Mir passiert es zum Glück nicht so oft, aber ja, es ist wirklich sehr schwierig. Wenn eh alles ausgedacht ist, dann kann man auch noch so gut vorbereitet sein auf jedes einzelne Argument und dafür ein Gegenargument haben. Aber wenn dann einfach immer neuer Kram dazukommt, dann ja, geht's halt ewig weiter. Wie gesagt, ich muss das nicht so oft machen, dass ich mit solchen Menschen spreche. Aber was ich dann mache, also ganz automatisch glaube ich schon, lohnt sich das gerade, diese Diskussion jetzt zu führen. Da können dann verschiedene Sachen reinspielen. Zum Beispiel, natürlich habe ich das Gefühl, ich würde durchkommen. Gibt es eine Möglichkeit, da mit logischen Argumenten zu punkten? Aber in dem Moment kann auch vielleicht was ganz anderes entscheidend sein. Zum Beispiel habe ich Lust, mich zu streiten. Es kommt bei mir auch vor, dass ich jetzt einfach Lust habe, ja, ein bisschen Beef zu machen. Und dann kann ich mal in Stimmung sein, weiter zu diskutieren. Oder ja, ist das eine Person, die mir wichtig ist, weil Bekannte, Freundinnen, Geschwister oder Elternteile oder sowas. Wobei, da muss man auch sagen, so aus Mental Health Gründen, tut eurer Psyche was Gutes, versucht nicht Menschen zu ändern, von denen ihr glaubt, ihr müsst sie ändern, weil das funktioniert in der Regel nicht und kann einen selber eher kaputt machen.
Ich werde natürlich online super oft damit konfrontiert. Also in Kommentaren, ja, ist eh alles fake und so weiter. Und ich bin dazu übergegangen, das meiste zu ignorieren oder auch zu löschen, weil es wird ehrlich gesagt oft auch schnell beleidigen. Und es lohnt sich einfach nicht, weil die Leute, die wirklich nicht glauben wollen, dass zum Beispiel die Mondlandung passiert ist, die können wir auch nicht überzeugen. Anders ist das, wenn es so wirkt, als würde jemand nur was fragen, dann antworte ich natürlich gerne und man merkt ja eigentlich auch schon ziemlich schnell, ob das jetzt eine ernst gemeinte Frage ist oder nicht.
Und deswegen ist es auch wichtig, wenn ihr euch auf so eine Diskussion einlasst, dann versucht auch wirklich auf euch zu achten, dass ihr nicht auch in diesen Aggro-Modus übergeht. Also das kenne ich wirklich auch von mir, das kann schnell mal passieren. Ja, wenn ich irgendwie anfange, die Leute anzuschreien, damit kommt man dann halt nicht durch, wenn man dann so aggro auf die Leute zugeht. Wenn ihr das bei euch selbst auch beobachtet, wie gesagt, ich kenne es von mir, dass ich schnell mal so ein bisschen aggro werden kann, dann kann es funktionieren, so eine Diskussion auch mal zu verlagern und das schriftlich zu machen, zumindest vielleicht teilweise und Mails hin und her zu schreiben. Da kann man sich dann Zeit lassen, das zu formulieren, ohne dass es falsch ankommt. Man kann recherchieren und dann genauer auf die Argumente eingehen und wird auch selber dann nicht von diesen Argumenten überrumpelt, sondern hat Zeit, sich das wirklich in Ruhe zu überlegen beziehungsweise auch nachzulesen. Man sollte aber wirklich auch darauf achten, dass man sich trotzdem noch persönlich austauscht, weil wenn es schriftlich abläuft, dann können potenziell andere Missverständnisse irgendwie entstehen und die kann man eben schneller aus dem Weg räumen, wenn man wirklich miteinander spricht oder vielleicht auch telefoniert oder so.
Leider passiert das ja oft aus der Kalten, ne? Also wenn man jetzt gerade so an Familie denkt, Familienfeier oder so und auf einmal wird irgendwie so ein Thema ausgegraben, kann man natürlich nicht immer super vorbereitet sein. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann vielleicht auch so sagen würde, hey, lass doch jetzt mal zusammen nachgucken, was wirklich so war. Aber auch das, ne? Man muss halt, das ist auch eine Zeitfrage, muss man immer alles abwägen.
Ja, ich habe aber auch schon gesagt, lass bitte jetzt einfach nicht drüber reden, sondern Spaß haben hier.
Ja.
Dafür sind wir ja eigentlich da.
Manchmal ist das auch einfach besser. Und es sind ja auch oft, jetzt ist ja nur eine Verschwörungstheorie. Also es ist ja nicht immer ein krasser Grund, dann jemanden total auszuschließen aus seinem Leben oder so. Also ich finde, kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie extrem es ist, aber mit manchen Sachen kann man ja vielleicht auch leben.
Ja, das war unser kleiner Ritt durch die Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen, wie auch immer. Wir hoffen, wir konnten euch vielleicht ein bisschen helfen, falls ihr selber mal in so einer Situation seid, dass ihr mit Menschen sprechen müsst, die an sowas glauben. Aber wir hoffen auch, dass wir euch so ein bisschen unterhalten konnten mit den lustigen Sachen, an die manche Menschen halt so glauben.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und ihr könnt uns auch immer gerne Nachrichten schreiben. Lob und Kritik nehmen wir super gerne. Themenvorschläge nehmen wir super gerne an liftoff@ard.de.